wir dürfen heute Abend einen Einblick und Überblick gewinnen durch die Gnade unseres Herrn in den Hebräerbrief. Der Brief an die Hebräer. Diese Adresse an die Hebräer ist eigenartig. Wir haben ja gelernt, dass nicht nur die Söhne Israels Hebräer sind, auch die Araber sind Hebräer und dass es noch viele hebräische andere Nationen gibt, in der Hauptsache im Mittleren Orient, aber heute überall verteilt. Dann eigenartig weiter, dass Paulus am Ende dieses langen Briefes nicht nur schreibt, ich habe euch in kurzem geschrieben, sondern Timotheus ist wieder freigelassen und ich gedenke mit ihm euch aufzusuchen, zu euch zu kommen. Ja, da scheint wieder, dass diese Hebräer hier eine geschlossene Gemeinde sein könnten. Nicht ausgeschlossen sogar, dass Paulus von Rom aus oder in Rom noch, wie wir lesen, da hat er ein eigenes gemietetes Haus und konnte lange Zeit frei aus- und eingehen unter Bedingungen, dass er an eine nicht weit von Rom gelegene Versammlung von christusgläubigen Juden geschrieben hat. Nun, der Brief an die Hebräer, da ist nicht Paulus, der sich vorstellt, wie sonst in allen seinen Briefen, und doch bin ich für mich überzeugt, dass dieser Brief nur von Paulus geschrieben sein kann. Meine völlige Überzeugung. Es sind so viele Wortgruppen, Ausdrücke, Bezeichnungen, die man im ganzen Neuen Testament nur wieder bei Paulus findet, vorhanden, die das bestätigen. Und dann die Art und Weise, wie er den Sohn Gottes einmalig, einzigerweise allen Engeln, den ganzen unzählbaren Engelheeren, den Fürstentümern und Gewalten, Kosmokratoren und Göttern und wie sie alle heißen, gegenüberstellt und vor allem aber, wie er an die Hebräer wagt, die göttliche Schau, Beurteilung, Darstellung dessen zu bezeugen, was das Gesetz vom Sinai betrifft. In einer Weise, die nach meinem Gefühl geistlicher Art für einen echten Hebräer unverdaulich klingt oder erscheint. Wir werden sehen. Nun, an die Hebräer. Und da sind manche Worte, bitte schön, manche Worte, die wir wahrscheinlich nicht unbedingt Hebräer sind, nicht? Die wir schwer verstehen und wieder uns schwer fallen, eben weil der Brief an Hebräer geschrieben ist. Denn Hebräer und besonders die Hebräer von Hebräern, von denen ja Paulus einer ist, nicht? Er ist nicht nur ein Hebräer, sondern er schreibt, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Das heißt, ein maximaler Hebräer. Nicht? Also, eiferer für das Gesetz. Nicht? Eiferer für das Gesetz. Deshalb war er auch der Einzige, der geistlicherweise fähig und von Gott berufen war, den Hebräern, darf ich einmal sagen, göttlich klarerweise die Meinung zu sagen. göttliche Meinung kundzutun, die göttliche Darstellung. Also es handelt sich da wirklich um das. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und haut durch, durch Mark und Bein. Also fast, wie es dort heißt in dem Gedicht, als Kaiser Rotbart Lobesam durchs heilige Land gezogen kam. Wer kennt das Gedicht noch? Nochmal? Ja, was? Niemand. Da waren zu der damaligen Zeit, als das Gedicht entstand, die Schwaben von allen übrigen deutschstämmigen Menschen verspottet und verachtet und immer hochgenommen worden. Ja. Nicht? Schwabenstreiche. Ne? Schwabenstreiche. So. Und dann erzählt er, dass als Kaiser Rotbart Lobesam ins heilige Land gezogen kam und dann auch ein Schwabe da, da heißt es, der ging, der wache Schwabe, focht sich nicht, ging seines Weges Schritt für Schritt, ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tät nur spöttisch um sich blicken, dass ich das noch kann. Nicht? Also, und jetzt die Sache, dann sausen da die Sarazenen, die Mohammedaner, auf den Schwaben los und dann haut er nach seinem Schwert, der Erste, der kommt, dem haut er das Pferd ins Genick, das sinkt nieder und dann entschuldigt an einer Bibelstunde. Was jetzt kommt, ne? Dann er schwingt es auf den Türken Kopf, haut durch bis auf den Sattelknopf, haut auf den Sattel noch in Stücken und tief noch in des Pferdes Rücken. Zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken, nicht wahr? Schrecklich, nicht? Entschuldigt, das ist auch auf dem Turmband aufgenommen, nicht? Aber schade. Ich bitte, es handelt sich hier um ein Schwert, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das haut auch durch, bis auf den Sattelknopf, nicht? Auch den Sattel noch in Stücken, noch tiefer in des Pferdes Rücken, so. Also, nicht? Also eine Härte, eine Schärfe, und zwar Wort Gottes hier. Nicht? So. Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Wir denken an Anfang Johannes. Das Gesetz durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Äonen gemacht hat, die Zeitalter. Also, Gott hat seinem Sohn nicht nur die Ehre gegeben, die Schöpfung, die Gott geplant hat, als Architekt, als Baumeister auszuführen, sondern er durfte auch den Zeitplan machen. Wie sagen wir den Zeitplan? Ja? Wir Architekten. Ja? Bauprogramm. Ne? Zeitprogramm. Also wichtig, wie die Pläne. Also, durch den er auch die Zeitalter gemacht hat, nehmen wir unsere Elberfelder Übersetzung wieder einmal aufs Korn. Ne? Die schreiben jetzt, durch den er auch was gemacht hat? Die Welten gemacht hat. Warum schreiben die das? Sie müssten nämlich jetzt schreiben, durch welchen er auch die Ewigkeiten gemacht hat. Und das geht natürlich nicht nach einer bestimmten Lehre, dass er die Ewigkeiten Mehrzahl gemacht hat. Und dann hätten die Ewigkeiten sowieso einen Anfang und ein Ende und es wären eine ganze Reihe, wo jeder einen Anfang und Ende hätte. Und so ist es aber nicht. Das heißt, Gott hat durch Jesus Christus auch den Zeitplan anfertigen lassen, sodass wir genau wissen, wenn Jesus sich erniedrigt, erklärt, auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Dann galt das nur in welcher Zeitspanne? In seiner Erniedrigung. Da hat er sich all dieser göttlichen Weisheit und Herrlichkeit und Kenntnisse entleert, lesen wir. Gut. Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seien und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, nicht nur in den Himmeln, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat, eben als einzig gezeugter, aus Gott gezeugter Sohn, ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Zu vielen Engeln hat er gesagt, ihr seid Söhne des Höchsten. Zu vielen. Aber zu keinem dieser hat er was gesagt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ne? Die anderen alle sind ein Werk seiner Hände. Also Bildhauerarbeit. Ne? Und nur Jesus Christus ist gezeugt. Von Gott und aus dem Mutterschoß Gottes geboren. Gezeugt und geboren. Und ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Programmpunkt. Und zwar wieder in den Erdkreis einführt. Da heißt es eben im Griechen wieder in die Ökumene. Und zwar Ökumene, es gibt die ganze Schöpfung, wird als Ökumene Gottes bezeichnet. Genau, Kosmos bedeutet die ganze Schöpfung Gottes, wie die Schöpfung Gottes ausgeschmückt ist und gefüllt ist mit Lebewesen. Und Ökumene bedeutet die ganze Schöpfung, im weitesten Sinn des Wortes, als Wohnraum bildende Werte. Mit Oikos heißt Haus und Oikumene heißt zusammenfassend alles, was Wohnraum bildenden Charakter hat. Also, wir haben dann ein weiteres Wort. Ja. Wir kommen noch darauf. Ökumene. Wenn er wiederum in die Ökumene, wenn die einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Um Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden oder Geistern macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Äon zu Äon. Von Zeitalter zu Zeitalter. Ja, wenn die Zeitalter ihrem Abschluss, zum Abschluss gekommen sind, wie ist dann mit dem Thron? Bitte? Gibt es nicht mehr. Denn er wird jede Macht und jede Gewalt und jede Herrschaft, nicht? Wird er wegtun. Gott will am Ende der Äonen nur noch eines sein, zur Ehre Gottes des Vaters werden wir. Als letztes wird der Sohn, wenn der Vater ihm das All unter seine Füße gelegt hat, als Herrscher, wird der Sohn jetzt das erlöste All dem Vater übergeben, und zwar, nachdem er alle Herrschaft und Gewalt und alles das etwas weggetan hat, alles dem Vater übergeben, ja, zur Ehre Gottes des Vaters. Dann ist er eine große Familie. Wir haben ja das Thema einmal hören dürfen, die ganze Schöpfung als Familie Gottes. Ganz wunderbar und gewaltig. Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Ein Psalmwort. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen hinaus. Freudenöl über deine Genossen hinaus. Und von diesem Freudenöl hat offensichtlich gerade mein Schreiber des Hebräerbriefes, der Apostel Paulus, eine große Dosis empfangen. Freut euch alle Zeit. Ich will mich freuen alle Zeit. Gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und die Genossen, das sind jetzt diese Söhne des Höchsten auf geschöpflicher Ebene. Vers 10, und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Und alle Geschöpfe, Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Gewand, wirst du sie zusammenwickeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister? Geister? Menschen sind keine Geister. Menschen sind vorerst lebendige Seelen. Geister sind unsichtbare Gotteswesen. Allzumal dienstbare Geister. Konkordante Übersetzung hat Boten übersetzt, wo hier Engel sind. Angeloi, griechisch. Boten. Das ist in meinen Augen nicht gerade irreführend, aber nicht genau die Sache treffend. Denn wenn ich von einem Boten höre, dann könnte das gerade der Milchmann sein oder der Briefbote oder irgendein menschliches Wesen. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Wenn zum Beispiel dem Engel, dem Angelos der Versammlung von Ephesus schreiben, nicht? Da ist nicht ein Mensch angeredet, der irdische, menschliche Vorsteher der Gemeinde. Der bleibt der Vorsteher und wenn der als Bote angeredet wird, dann nur als Schattenriss von dem wirklichen Betreuer. Denn die sieben Gemeinden haben sich ja unter Gesetz wiedergestellt. Und wer sich unter Gesetz stellt, ist wieder unter Gerichtsbarkeit der Engel. Ja. Deshalb, ich kenne deine Werke und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Ich kenne deine Werke und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Das ist der Tenor durch die sieben Briefe an die sieben Gemeinden und immer ist der Engel der verantwortliche Chef der jeweiligen irdischen Gemeinde. Guten Abend. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um deren Willen, welche die Rettung ererben sollen? Also, das heißt, ob sie am Throne Gottes als Cherubim und Seraphim dienen oder den Menschenkindern auf der Erde, ihre Stellung ist dienstbare Geister und zum Trost für sie ist in den Augen Gottes der Dienende der Größte in einer Gesellschaft. So ist Gott dafür gesorgt, dass in jeder Situation die Waage der Gerechtigkeit und der Liebe und der Gleichheit in aller Buntfarbigkeit und Mannigfaltigkeit gesichert ist. Dann Kapitel 2. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Also nochmal, abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort, was meint er jetzt da? die Gesetzgebung. Wenn das durch Engel geredete Wort oder im Alten Testament durch die Propheten fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung vernachlässigen, nämlich die Rettung in Christo Jesu, wo es sich um den Sohn Gottes handelt, der jetzt unser Retter ist. Ja. Vers 5. Denn nicht Engel hat er unterworfen, die zukünftige Ökumene, lesen wir jetzt, von welcher wir reden. Die gegenwärtige Ökumene ist noch dem Satan unterstellt, und wir lesen, wenn Satan auf die Erde geworfen wird, in Offenbarung 12, dann verführt er die ganze Ökumene. Die gegenwärtige. Deshalb, wir reden aber nicht von dieser Ökumene, sondern in der Ökumene, von welcher wir reden, Schöpfung, Gesamt, Wohnraum für alle erlösten Geschöpfe, das sind die neuen Himmel und die neue Erde, von der redet er hier. Nicht Engeln hat er unterworfen, die zukünftige Ökumene, also neue Himmel, neue Erde, von welcher wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, und wie werden die Engel dort im Psalm 8 im Hebräischen genannt? Du hast ihn ein wenig unter die Elohim, unter die Götter erniedrigt. Da ergänzt sich Neues mit Altem und Altes mit Neuem Testament. Die Götter im Psalm 8 sind Engel. Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Götter richtet er. Und sagt dann, also ihr richtet nicht nach meinem Herzen in der Weise, wie es mir vor mir richtig ist, sondern ihr seht die Person des Gesetzlosen, was der Satan für Miene zum Spiel macht, an und richtet dann so. Nicht? Also ihr alle seid dem Gericht verfallen, erklärt er diesen Göttern, obwohl ich gesagt habe, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Gott bleibt dabei, was er einmal gesagt hat. Und den Chef von allen, negativ, Satan, ehrt unser Gott ja bis heute mit dem Namen Gott und dem zweithöchsten Titel Achon, das heißt Fürst, Ursprungsfürst, Achon. Er ist der Gott, Satan, Theos, genau wie Gott, und Fürst dieses bösen Zeitalters. Du hast ihn ein wenig unter die Engel, unter diese Götter, englische Engelmajestäten erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, alles Psalm 8 hier zitiert, und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Du hast alles seinen Füßen unterworfen, denn indem er ihm, dem Menschen, alles unterworfen, hat er nichts gelassen, das er ihm nicht unterworfen hätte. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel, also die Götter, wegen des Leidens, des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sodass er durch Gottes Gnade für alle, für jeden, den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um des Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind. Da haben wir eine Antwort auf die Frage, warum fiel es dem Herzen Gottes des Vaters wohl, eine ganze Schöpfung ins Dasein zu rufen? Um Jesu Willen. Um des Willen alles geworden ist. Wunderbar. Aber, was das dann? Um Jesu Willen hat der Vater das alles geschaffen. Und dann, dieser Sohn, um dessen Willen alles geschaffen ist, und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit bracht. Der eine Sohn, der Vater durch den einen Sohn, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Wenn also der Sohn Gottes vom Vater aus gesehen und beurteilt, der Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, vollkommen werden wollte, dann hat er vom Vater die Weisung bekommen, das geht keinen anderen Weg, als dass du und ich, wir zwei, einen Leidensweg gehen, unbeschreiblich. Was an Leiden überhaupt denkbar und möglich ist, das müssen wir durchleiden. Dann erst sind wir, Gottheit, Vater, Sohn im Heiligen Geiste, vollkommen, verherrlicht. Bitte. Ja. Wenn das vor Gott so ist, dann ist es ja eine Ehre für eine erschaffene Schöpfung und erschaffene Menschheit, den gleichen Weg gehen zu dürfen, für ganz kurze Zeit. Um den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Und gleichzeitig lernte der Sohn Gottes noch etwas durch die Leiden, was? Ja. Dass er durch die Leiden den Gehorsam, dürfen wir hinzufügen, den letzten Gehorsam lernte, den schwersten. Und jetzt war er auch der vollkommen gehorsame Sohn, durch Leiden vollkommen gemacht. Bitte? In Gethsemane, und Golgatha. Danke. Kapitel 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen. Und zwar der Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde. War seine Leiblichkeit? Auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Durch den Tod den zunichte macht, ja. Das ist die verborgene Weisheit Gottes, die keiner der Fürstentümer und Gewalten, auch der Satan selbst, nicht gekannt hat. Sonst hätten sie ihn nicht getötet, nicht gekreuzigt, wenn sie diese verborgene Weisheit Gottes erkannt hätten. Oh Herr, dass wenn Gott sich umbringen lässt von seinen Geschöpfen, dass er dann der wunderbarste, anbetungswürdigste Sieger ist. Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Zu helfen, versteht uns, vollkommen, auch noch wunderbar, als Hohepriester. Kapitel 3, Vers 3. Denn dieser ist größerer Herrlichkeit würdig geachtet worden als Moses, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat. Denn jedes Haus wird von jemand bereitet, der aber alles bereitet hat, ist Gott. Und Moses zwar war treu in seinem ganzen Hause als Diener zum Zeugnis von dem, was hernach geredet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus, also Mose, der Diener, Christus als Sohn. Der Unterschied. Nun aber ist dieser Sohn des Hauses dem Herzen nach so wunderbar gesonnen und eingestellt, dass er noch bereit ist, allen Dienern zu dienen. Seinen Knechten die Füße zu waschen. allen Dienern zu dienen. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern, der große, unheimliche Fluch gegenüber Ham, also Kanaan. Unter diesen Fluch hat sich Jesus in anbetungswürdigster Weise gestellt, identifiziert. Petrus, Knecht Jesu Christi, Jakobus, Knecht Jesu Christi, Johannes, Knecht Jesu Christi. Und er hat sich zum Knecht der Knechte seiner Brüder, und sie sind seine Brüder, gemacht. Hat so diesen unbarmherzigen Fluch gegenüber Kanaan, Sohn Hans, in wunderbarsten Segen verwandelt. Wieder auf göttlich herrliche Weise. Vers 7, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung und so weiter. Gott hatte nur eine Anklage, in Vers 10 Mitte. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Nicht, dass sie in der Wüste umhergeirrt sind, hat der Gott angeordnet. Aber alle Zeit irren sie in ihrem Herzen. Ihre Sache. Aber sie haben meine Wege nicht erkannt. Und dieses Wort, heute, wenn ihr seine Stimme hört, kommt immer wieder, wie auf einem Klavier, eine Oktave weiter, nach einigen Versen. Warum? Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also, Herzensverhärten ist also Sache von wem? Ne? Des Inhabers des Herzens. Des Menschen. Ne? Verhärtet eure Herzen nicht. Etliche hören, die meisten hören nicht. Was macht Gott? Dann wartet er noch 7 Zeiten und dann spricht er wiederum. Heute, wenn ihr meine Stimme hören, verhärtet eure Herzen nicht. Etliche hören wieder, die meisten nicht. Dann wartet er noch mal 7 Zeiten. Und dann spricht er wieder, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen doch nicht. Also, und das geht wie lange weiter? Ja, bis Gott sein Ziel erreicht hat. Haben wir es mit einem langmütigen Gott zu tun, geduldig und von großer Güte. Das ist in Vers 3 und geht in Kapitel 4 weiter, Vers 3, denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Also, was? Gott schwur in seinem Zorn, nicht, sie werden nie in meine Ruhe eingehen, ne? dann wäre es fertig. Ne? Was hat er geschworen? Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. So. Und wir sind jetzt, durch den Glauben, den Gott uns geschenkt hat, in seine Ruhe eingegangen, wie geschrieben steht, im Schwur in seinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Also, was macht Gott, wenn er im Zorn schwört? Was macht er dann? Dann garantiert er die Rettung der Betroffenen. Nun bitte. Ja, das sind die Gedanken und die Wege unseres Gottes. Und die Art und Weise, ja, was haben wir denn bei Josua gelernt? Verflucht seid ihr, Gibeoniter, ne? Soll keiner aus euch darf ausgerottet werden. Bitte. Wenn der Mund Gottes flucht, also das heißt eine Stimme, er selber nicht. Psalm 109, wo Judas Ischariot einem Gericht übergeben wird, das also unbarmherziger, glaube ich, gibt es kein Verfügungsgericht in der ganzen Bibel. Da sind die Zornschalen nichts dagegen. Sie sind noch barmherziger. Und in den letzten Worten in diesem Psalm 109 spricht der Sohn zum Vater: Lass sie fluchen, alle, die Steine aufhegen gegen den Judas, du aber segne den Armen. Das ist wieder guter alter Wein, Alten Testament. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie geschrieben steht, so schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Das heißt, nur das Datum ist offen. Aber sie werden in meine Ruhe eingehen. Wunderbar. Bitte stimmt ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Das sind drei große Ordnungen, und die drei großen Ordnungen zerfallen in weiß wie viele Unterordnungen. Wie so viele Glieder wie am Leibe oder so viele Zellen wie am Leibe eines Menschen sind. Und noch eine Bemerkung, Mitte Vers 3. Wie wohl die Werke von Grundlegung der Welt angeworden waren, bevor Gott durch Jesus Christus begann, die Schöpfung zu schaffen, gab es noch keine Werke Gottes. Da war der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in Herrlichkeit, in vollkommener Liebe ein. Keine Werke. Keine Werke. Die Werke sind erst von Grundlegung der Welt angeworfen, und zwar bildlich gesprochen, erster Spatenstich durch den Sohn Gottes für die Schöpfung, die werden soll. Als Grundlegung der Welt. Nicht katastrophale Untergang einer ersten Schöpfung, wie an einer Stelle gelehrt wird. Wir werden es gleich noch deutlich sehen. Die Werke sind erst geworden von Grundlegung der Welt an. Was bedeutet das aber für uns praktisch? Wann sind wir auserwählt worden? Vor Grundlegung der Welt. Also zu einem Zeitpunkt, erstens, wo es noch keinen Zeitpunkt gab, ne? Und zweitens, zu einem Zeitpunkt, wo der Begriff Werke noch nicht existierte, ne? Sind wir auserwählt worden. Einfach nach dem Vorsatz dessen, ja, unseres Gottes und Vaters. Auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Als es noch keine Werke gab. Nur die Liebe und die Herrlichkeit Gottes sind hier entscheidend für unsere Rettung. Vor Grundlegung der Welt, eben weil wir die Barmherzigkeit Gottes am notwendigsten hatten, am nötigsten. Und dann immer wiederholt, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Also Gott ruht nicht, bis alle in seine Ruhe eingegangen sein werden. Vers 7 noch einmal, Kapitel 4. So bestimmte er wiederum einen gewissen Tag heute in David. Nach so langer Zeit sagen, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua, da heißt hier im Griechen, wenn Jesus sie in die Ruhe gebracht hätte, gemeint ist Josua, hebräisch, griechisch heißt, Josua heißt im Griechen Jesus. Also dass Josua ein prächtiger Tipp ist, ein Modell für Jesus Christus, ist ganz klar. Bitte, Mose, der Knecht Gottes, Josua immer der Sohn Nuns. Nun ist 50 der Sohn des Halljahrs. Das heißt Josua, Jesus. Der Sohn der Vollendung heißt das. Und Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Also man kann nicht in die Ruhe Gottes eingehen und dann gute Werke präsentieren wollen. Da ist die Tür vollständig verschlossen. Wir können nicht ins Herz Gottes eintreten, in sein Innerstes Allerheiligstes. Unmöglich. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gekommen von seinem Werk aus. Anfang, Ende, Problem, Werke, Wirken. Entscheidet nur noch die Liebe. Gleich wie Gott von seinen eigenen Werken in seine Ruhe eingegangen ist, lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Und jetzt, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Aha. Ob wir also uns befleißigen, in die Ruhe Gottes einzugehen, ohne Werk oder nicht, besteht welche Gefahr? Dass wir in einer Weise fallen, die von den Frommen noch als sehr empfehlenswürdig bezeichnet wird. Und vor Gott Grauenhaftes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, jetzt haben wir es. Und sagen, gerade in dieser Hinsicht, gehen wir in die Ruhe Gottes ein oder nicht? Aber jetzt will ich ja nicht mit dem Schwert reinschlagen, nicht? Sondern es ist aus mit der Ruhe. Denn der Heilige Geist, ja, in seiner Schärfe, als Wort Gottes, als Schwert des Geistes, nicht? Ist unbarmherzig scharf, aber nur um das eine sicherzustellen, dass das all in die Ruhe Gottes eingeführt werden wird.
Bitte Kassette wenden.
Urteiler der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen des, mit dem wir es zu tun haben. Man sagt, dürfen wir sagen Halleluja. Weil wir ihn kennen dürfen. Der vierte. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Auf rechtzeitige Hilfe kommt es ja genauso an wie auf die Hilfe selbst. Wenn die zu spät kommt, ist auch nichts mehr. Also, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Kapitel 5. Vers 5. Also hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons oder des Mose. Das wird dann klar auseinandergehalten. Und dann kommt Vers 10, 5. Kapitel, oder vielleicht von Vers 9 an. Vers 8 noch. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist. Aha. Erst durch den Tod am Kreuz ist der Sohn Gottes nach göttlicher Beurteilung erst vollendet worden. Es ist vollbracht, nicht nur die Versöhnung einer verlorenen Welt, sondern jetzt ist vollbracht, dass Gott nach seiner eigenen Beurteilung vollkommen geworden ist. Kapitel 6. Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen. Ja. Und hier haben wir das Tätigkeitswort von dem griechischen Wort katabole. Katabole bedeutet genau das, was ihr Architekten oder der Baumeister macht. Wenn etwas Neues erstellt wird, ist katabole immer die Grundlegung, der Anfang. Und da geht es immer hinab, deine Grundlegung in die Tiefe. Ja, und bei uns wird ja tatsächlich der Beton hinabgeworfen in die Fundamente. Was ist? Und hier das Tätigkeitswort. Lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen mit dem und dem und dem. Und das Wort grundlegen heißt hier katabolen. Also deutlich grundlegen. So. Und damit wir es noch auf feinste Weise, zarteste, ja, heiligste Weise vor uns haben, was grundlegen bedeutet, schlagen wir schnell Hebräer 11 auf. Glaubenskapitel. Vers 11, wunderbar, 11, Vers 11. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hat. Und da haben wir noch eine Anmerkung, einen Samen zu gründen unter L, oder ja, dann deutlich gemacht, schwanger zu werden. Aber, was steht da für ein Wort im Griechischen? Heißt das griechische Wort? Da steht, durch Glauben empfing selbst Sarah Kraft zur Grundlegung eines Samen. Heißt sogar zur Katabole, genau, eines Samen. War das eine Katastrophe, der Vorgang? Hm? Gegenteil. Das war ja jetzt im Heiligen Verborgensten der Vorgang, dass jetzt das Haus Abrahams, nicht, überhaupt gegründet werden konnte, das ganze Haus Israel. Das ist Katabole. Ist das Grundlegung? Keine Katastrophe. Ja, bitte.
Das ist die revidierte Elberfelder.
Ja?
Da steht sogar in der Fußnote, der Munde gibt hier der Text. Verdorben, sei das eben so. Die Menschen verzagen,
also, Verbesserungen in den neuen Elberfelder sind großartige Verschlechterungen. Da haben wir eine ganz großartige Verschlechterung. Ja, Verschlechterung ist nur ganz milde beurteilt. Zurück zu Kapitel 6. Lasst uns nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind alles Dinge, von denen die Gläubigen wie viel wissen? Fast nichts. Und das sind alles nur, Fundament, Grundlegung. Und jetzt sollten wir darauf aufbauen. Und jetzt kommt etwas. Und dieses wollen wir tun. Weiterbauen. Wenn anders Gott es erlaubt. Und jetzt kommt ein Gerichtswort an Hebräer, typisch. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erstens erleuchtet waren, zweitens geschmeckt haben die himmlische Gabe, drittens teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, viertens geschmeckt haben das gute Wort und Gottes Wunderwerke sind in des zukünftigen Zeitlaufs und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Unmöglich. Ich habe einleitend betont an die Hebräer. Darf ich einmal sagen, sind die Hebräer von Haus aus sanfte Leute oder hartnäckige und widerspenstige und wie heißen die Dinge? Wie? Also, mit Hebräern muss Gott, ja, mit dem Fremdwort zu sprechen, Fraktur sprechen. Schweißneidiges Wort, unbarmherzig. Und so weiter. Und hier? Unmöglich. Unmöglich. So. Jetzt darf ich etwas erzählen, habe ich hier auch schon gemacht, wie wunderbar der Heilige Geist bei uns, die allein unter die Gnade Gottes gestellt sind, darüber wacht, dass ein Säugling in Christo, auserwählt vor Grundlegung der Welt, durch ein solches Wort nicht tödlich getroffen werden kann. Ist einer gerade zum Glauben gekommen, schlägt die Bibel auf, wie man ihm empfiehlt, und liest gerade diese Stelle mit. Also, jetzt sagt er sich, ja, ich habe jetzt doch den Heiland ergriffen, so, und habe gemerkt, wie wunderbar das ist, und alle diese fünf Punkte habe ich erlebt, aber ich bin trotzdem wieder gefallen. Dann sagt er, also ist für mich keine Hoffnung mehr. Merkt ihr etwas? Dann ist der nicht vom Heiligen Geist belehrt worden, sondern vom Teufel, der sich da eingemischt hat. Und der Säugling in Christo war ich. Und zum Glück hatte ich die kleine Gesamtbibel samt den Apokryphen in meiner Tasche nach Luther, nach Luther die Stelle. Und ich komme gerade an diese furchtbare Stelle, Hebräer 6. Jetzt lese ich. Denn es ist unmöglich, wer das und das und das alles schon wunderbar erlebt hat, es heißt denn bei Luther, und er wieder abfällt. Ich mache meine kleine Bibel zu und sage, Gott sei Dank, wer alle die Dinge geschmeckt und erlebt hat, der kann nicht mehr abfallen. Hat der Heilige Geist genau darüber gewacht? Bei Luther steht genau so, dass es man lesen kann, es ist unmöglich, dass ein solcher wieder abfällt. So, also, und jetzt, wie lesen wir dann weiter, als die Dinge alle so hart zur Darstellung gebracht worden sind? Vers 9. Wir aber sind in Bezug auf euch, Hebräer, Geliebte, von besseren und mit der Rettung verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Aha. Also, mit diesem einen Wort hebt der Schreiber ja das vorher Gesagte für wen auf? Ja, für die Lesenden. Für die Lesenden. Wir sind aber in Bezug auf euch, auf den ich jetzt den Brief geschrieben habe, ne? Vom Besseren und mit der Rettung verbundenen Dingen überzeugt, ne? Auch wenn wir so schreiben. Ja. Paulus musste so schreiben, nicht? Dass die immer in Gefahr, wie wir auch, ne? In Gefahr uns zu überheben oder irgendwie ja schon. Sowas kommt bei mir nicht mehr vor, passiert mir nie mehr und so weiter. Dass wir da halt. Die Sache ist und bleibt sehr ernst. Nimm wahr sowohl die Güte als auch den Ernst. Das ist also beides hier wieder. Güte und Wahrheit haben sich die Hände gereicht und so weiter. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja, es ist jetzt 11. So, wir wollen bei Zeiten schließen und dann die nächsten Male weiterfahren. Kapitel 6. Vers 10 noch. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und dienet. Wir wünschen aber sehr, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, auf dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer der, welche durch Glauben und Ausharrung die Verheißung ererben. Ja. Denn als Gott den Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sprach wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Wo war das, als Gott bei sich selbst schwur? Bei der Opferung Isaaks. Schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, weil du dieses getan, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nicht vorenthalten hast. Wo Gott selber spricht, fällt das Wörtchen mir. Als der Engel des Herrn gesprochen hat und mir den Sohn nicht vorenthalten hat. Gott selbst versucht niemand, auch den Abraham nicht. Es war ein Antrag von heiligen Engeln, die eben nicht in das Herz Abrahams blicken konnte. Und die wunderbaren folgenden Worte, Vers 16, denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen ein Ende alles Widerspruchs zur Bestätigung. Wir haben ja das gelernt, dass auch wenn einer einem anderen mit einem Schwur eine Zusage gesichert hat und hinterher kommt aus, die Aussagen aufgrund deren der Schwörende geschworen hat, nicht stimmen, dann ist es vor Gott und hier vor Menschen sogar klar, so war es ja in Israel bei den Gibeonitern, dass der Schwur bleibt. Und dann hat einer zu seinem Nachteil geschworen und wenn er trotzdem dabei bleibt, den Schwur einzuhalten, ist er vor Gott wohlgefällig und sonst käme ein Zorn auf ihn, wenn er einen Eid schwur, weil die Unterlagen nicht gestimmt haben, rückgängig machen würde. Worin Gott, Vers 17, da er den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses überschwänglicher beweisen wollte, mit einem Eide ins Mittel getreten ist, auf das wir durch zwei unveränderliche Dinge, nämlich, wobei es erstens unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt das Wunderbare, mit dem dürfen wir schließen, mit diesen beiden Versen 19 und 20. Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung. Der Gott der Hoffnung aber, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, die Hoffnung. Im Vorhof ist der Glaube, wir wandeln im Glauben, noch nicht im Schauen, im Heiligtum, im Allerheiligsten, im Vorhof. Die Hoffnung wohnt im Heiligtum. Ist deshalb ein Anker der Seele, denn die Seele wohnt auch im Heiligtum und der Geist im Allerheiligsten. Gott ist Geist und wohnt im Allerheiligsten. Geist, allerheiligste Seele, Heiligtum und der Leib draußen, Fleisch und Blut oder der Glaube, der wandelt, weil er die Hoffnung der wunderbaren Dinge des Heiligtums und des Allerheiligsten kennt, als Hoffnung noch nicht beschreiten kann, solange wir in diesem Fleischesleib wohnen. Und jetzt ist die Hoffnung der sichere Anker unserer Seele, der wo verankert ist, nicht im Vorhof und nicht im Heiligtum in der Seele selber, sondern innerhalb des Vorhangs im Allerheiligsten. Das heißt, die Hoffnung für unserer Seele als Anker direkt in Gott selbst, im Herzen Gottes verankert. Ist das eine Hoffnung? Denn unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Ist das eine Verheißung? Und unsere Seele darf sich hier fest darauf stützen und diese Hoffnung als sicheren Anker kennenlernen, verankert in der Treue, der Liebe und der Güte des Herzens unseres Gottes und Vaters. Amen. Wir danken noch. Liebe Geschwister, wir dürfen im Hebräerbrief weiterfahren. Hebräer. Wir haben beachten dürfen, dass Gott durch seinen Geist in den beiden ersten Kapiteln die gewaltige Unterscheidung uns vor Augen führt, in zwei Kapiteln, die besteht, die zu beachten ist, einerseits zwischen dem einzig aus Gott gezeugten und aus Gott geborenen Sohn, Jesus Christus, einerseits, und andererseits der für Geschöpfe unzählbaren Menge von Geistwesen, von Engeln, Fürstentümern und Gewalten, Kosmokratoren, Weltbeherrschern, Göttern, Herren, Kyrioi, und wie sie alle heißen mögen, sie alle in der Vielzahl sind ein Werk der Hände Gottes durch Jesus Christus. Er ist der Schöpfer von ihnen allen. Kommt noch dazu, nicht nur der einzige aus Gott gezeugte und dem Vater gleiche Sohn Gottes. Immer wieder haben wir vor uns erstes Wort, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Zu vielen Engeln hat er gesagt, ihr seid Söhne des Höchsten. Psalm 82. Aber zu keinem der vielen Engel hat er gesagt, ihr seid Söhne des Höchsten, ihr alle seid gezeugt. Nur der eine, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das Heute Gottes ist ohne Anfang und ohne Ende. Und so geht es weiter. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, der seine Engel zu winden, in Bezug auf den Sohn, aber dein Thron, o Gott, ist von Äon zu Äon. Und dich habe ich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen hinaus. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet. Du, Herr, Sohn, der Sohn. Himmel und Erde werden verwandelt werden, er aber bleibt. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde legen zum Schemel deiner Füße? Sind sie, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister? Dienstbare Geister. Ob am Throne Gottes sie dort dienen oder Menschenkindern auf der Erde oder wo überall in der ganzen Schöpfung. Dienstbare Geister. Gegensatz von uns Menschen in unserem gegenwärtigen Zustand. Wir werden bezeichnet als eine lebendige Seele. Nicht? Adam, der erste Mensch. Eine lebendige Seele. Und wenn wir lesen, immer wieder so und so viele Seelen zogen zum Beispiel mit Jakob hinab nach Ägypten, dann ist die Welt der Gesamtbestand eines Menschen in der gegenwärtigen Situation gemeint. Wenn die Schrift von Seelen redet, dann meint sie Menschen oder irdische Wesen. Und wenn sie von Geistern redet, dann meint sie eben, ein Geist hat nicht Fleisch und Blut und Fleisch und Bein, sagt Jesus sehr einfach. Und so geht's weiter. Denn nicht Engeln hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, bitte nicht nur Erdkreis setzen, sondern nicht das zukünftige Weltall oder die neue Schöpfung, von welcher wir reden. Da, Hebräer. Wir reden von einer neuen Schöpfung. Wir reden von einem zukünftigen Weltall. Und dieses zukünftige Weltall ist nicht mehr Engeln unterworfen. Lesen wir hier. Sondern wem? Genau dem, den Gott um seiner Untreue willen unter die Dienstboten erniedrigt hat, unter die Engel. Und wenn ein Wort Salomos hier noch zur Sprache kommen darf, dann haben wir die Antwort, warum es heute so, abgesehen von der Macht der Finsternis und Satans direkt, allgemein, Salomo sagt, unter zweien oder dreien ist es nicht auszuhalten, schlimme Situation, einfach nicht anders möglich. Wenn ein Knecht zum König gemacht wird und eine Magd zur Herrin, ist nicht auszuhalten. Also wenn Dienstboten zum Herrscher portiert werden oder gar zum König, nicht auszuhalten. Jetzt ist die Situation in der gegenwärtigen Schöpfung die, dass Dienstboten herrschen, Könige und Fürstentümer und alles, was allen sind, und der von Gott bestimmte Herrscher ist unter sie, unter diese Götter erniedrigt, und zum Glück nur für kurze Zeit, das heißt mit Zeitmaßstäben Gottes nur für kurze Zeit gerechnet. Und den Menschen nun, dem hast du alles unter seine Füße unterworfen. Und wenn Gott sagt alles, dann ist gar nichts ausgenommen in der ganzen Schöpfung. Weder Cherub noch Atomkern. Alles hat Gott dem Menschen unter seine Füße untertan gemacht. Und wir sehen jetzt schon einen Menschen, dem hat Gott schon alles unter seine Füße gelegt. Jesus Christus Jesus, der Mensch Christus Jesus, wissen wir. Der Mensch Christus Jesus. Weil er bereit war, Menschengestalt in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde anzuziehen, ja, um da sich zur Sünde machen lassen zu können, hat Gott ihm die Ehre gegeben, du bist jetzt des Menschen Sohn. Du bist jetzt ein echter Mensch, und wenn ich dich erhöhe, nicht als Sohn Gottes, das bist du sowieso schon immer, ich erhöhe dich jetzt als verherrlichsten Menschen. Deshalb der Mensch Christus Jesus. Wir sehen aber Jesus, Kapitel 2, Vers 9, der ein wenig oder für kurze Zeit unter die Engel, die Götter, wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sodass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Also Gott wäre nach seiner eigenen Beurteilung so lange nicht vollkommen, seiner eigenen Beurteilung, als er nicht den Beweis gebracht hat, dass er das Vollmaß von möglichen denkbaren Leiden auf sich hat leben lassen und hier bestanden ist, dass das Urteil Gottes über sich saß. Und das Zweite haben wir gelernt, nicht nur den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen, sondern er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Ja. In der Herrlichkeit schön gehorsam zu sein, das geht noch, kann man sich noch leicht vorstellen. Ne? Aber in einer solchen Leidenshitze da gehorsam zu bleiben, ja? Auch erst hier ist Gott zufrieden mit sich selber. Ja? Also bitte, wer sind denn wir, wenn Gott es für einzig richtig und würdig und endgültig bestätigt erachtet hat, wenn er selber durch Leiden erst vollkommen werden konnte und durch Leiden den letzten Gehorsam leisten konnte. Dann haben wir gesehen, jetzt tritt heraus, einerseits Mose, er war zwar treu in seinem ganzen Hause, aber als Diener, um Zeugnis von dem, was hernach geredet werden sollte, zu geben. Christus aber als Sohn über sein Haus. Haben wir einen Unterschied. Mose als Diener, Christus als Sohn, und da haben wir die wunderbare Vordarstellung für Jesus Christus als Sohn gegenüber Mose, dem Diener des Gesetzes. Ne? Das Gesetz vom Sinai gebiert zur Knechtschaft, lesen wir. Ne? Vom Dienst, als Diener oder gar Sklave. Mose zwar war treu in seinem ganzen Hause, wunderbar, als Diener, Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. So. Jetzt haben wir die feine Vordarstellung schon wieder im Gesetz. Mose repräsentiert in seiner ganzen Person das Gesetz. Und sein Diener hieß wie? Sein Diener hieß Jesus. Denn wenn der Name Josua im Neuen Testament erscheint, und er erscheint, dann lesen wir nicht Josua, sondern Jesus. Und wie wird Josua immer von Anfang an bezeichnet? Nicht als Diener oder Knecht. Josua ist immer der Sohn Nuns. Josua aber der Sohn. Jesus aber der Sohn Nun. So wie Jesus, Josua damals, ein Knecht des Mose war, nicht? Hat sich der Sohn Gottes unter das Gesetz gestellt, als er Mensch geworden ist. Und ist so ist Jesus geworden, ein Knecht des Gesetzes. So. Vollständig. Aber ist er deswegen nicht Sohn? Und Sohn Nuns heißt, nun, ihr Brüder. Was heißt nun? Nun heißt, ist der Name für die Zahl 50. Also, der Sohn des Halljahrs heißt das. Ja. Jesus, der Sohn des Halljahrs, der Sohn nun. Ja, dürfen wir hier nicht länger verweilen. Und dann, wie nun, eben ist dann in Vers 7, Kapitel 3, die Rede des Heiligen Geistes, und der spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. So. Und wunderbar, dieser Ausspruch, heute, so ihr seine oder meine Gottes Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Da haben wir wieder den einfachen Beweis, dass es Sache des Menschen ist, sein Herz zu verhärten oder nicht. Wir haben ja gelernt, Gott verhärtet erst dann ein Herz, wenn er dem betreffenden Herzen 7-mal Gelegenheit gegeben hat, sein Herz nicht zu verhärten. Und wenn er dann das 8. Mal sein Herz wieder verhärtet, dann sagt Gott, dein Wille geschehe jetzt. Und dann kann der nicht mehr zurück. Ernste Sache wohl, aber das Wunderbare ist, dass hier ausgerechnet es der Heilige Geist ist, von dem jetzt der Reihe nach bezeugt wird. Die meisten hören trotzdem nicht in Israel und verhärten ihre Herzen gleichwohl. Ja. Trotz dieser Einladung. Was macht der Geist Gottes? Ja. Ihr versteht mich, wenn ich sage, er wartet wieder 7 Zeiten. Ne? Wie der Noah jeweils 7 Tage gewartet hat. Ne? Wartet wieder 7 Zeiten und dann spricht er wieder. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Dann ist wieder eine Reihe, die hereinkommt. Und die meisten verhärten ihre Herzen wieder. Und was macht der Heilige Geist? Sagt deutlich Schluss. Nein, dann wartet er wieder 7 Zeiten. Wie viel mal 7 Zeiten? Wartet er 7 Stunden? Oder wartet er 7 Tage, 7 Sabbate? Oder wartet er 7 mal 7 Sabbate? Nicht? Und dann ist Pfingsten. Oder wartet er bis zum 7. Monat? Nicht? Oder wartet er bis zum 7. Jahr, bis zum Sabbatjahr? Oder wartet er 7 Sabbatjahr, bis zum Halbjahr? Jawohl. Und wenn das Halbjahr gekommen ist, der Sohn nuns, nicht, sondern das Halbjahr, dann ist alles vollendet. Nicht? Also so arbeitet unser Gott. Ja. Nur er allein. Nur er allein. Ganz wunderbar. So, jetzt gehen wir aber weiter. Also diese Repetition heute, das geht ja so weit, dass das, was wir mit Schrecken lesen im Alten Testament, was hier zitiert wird, heute so ja, meine Stimme oder seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Dürfen wir, die wir glauben, direkt als Verheißung lesen? Kapitel 4, Vers 2 in der Mitte. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Denn wir, die wir glauben, oder die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe Gottes ein, wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Das lesen wir doch so, die kommen nie in meine Ruhe hinein, nicht? So schwur ich in meinem Zorn. Nein, was schwur Gott? Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Ne? Das heißt, ich schwur in meinem Zorn, das hat ernste Folgen. Ne? Wenn sie diese Einladung heute, wenn ihr seine Stimme hört, die Herzen wieder verhärten, ne? Hat schwere Folgen. Ich schwur in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden, so wie geschrieben steht, ich schwur in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden, so sind wir, die wir glauben, in seine Ruhe eingegangen, wie geschrieben steht. Ich schwur in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Also sehen wir, so dürfen wir, ja müssen wir im Gehorsam das Gesetz lesen. Dass jeder Fluch und jede Zornserweisung, jede Zornesaussage und Gerichtsandrohung sich verwandelt in ein Evangelium und in eine Botschaft des Friedens. Dann haben wir wir in Christo das Gesetz richtig gelesen. Erst dann. So haben wir ein Beispiel. Also nur noch das Wort, Vers 7, Kapitel 4. So bestimmt er wiederum einen gewissen Tag, heute, dann später in David, wiederholt er heute, wenn ihr meine Stimme hört. Und dann die Schärfe des Gotteswortes, als zweischneidiges Schwert durften wir beachten. Und die Zusammenfassung in Bezug auf den wunderbaren hohen Priester, den wir jetzt haben, Vers 14, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Bei jeder Hilfe ist genauso wichtig, nicht nur, dass sie kommt, sondern dass sie rechtzeitig kommt. Zur rechtzeitigen Hilfe. Und dann kommt die hohe Priesterschaft Jesu Christi und immer deutlicher wird, ja nicht nach der Art und Weise Aarons, ja nicht nach der Art und Weise des Gesetzes, des Mose, ja nicht ist Christus hohe Priester geworden, sondern Vers 5, Kapitel 5. Also hat auch der Christus sich selbst nicht sich selbst verherrlicht, um hohen Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also nicht nach der Ordnung Aaron, nach der Ordnung Melchisedek. Und dann geht er auf diesen Melchisedek ein. Naja. Lesen wir noch? Ja, gerade nochmal Vers 8. Obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewiger Rettung geworden. Von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Nicht nach der Ordnung Aarons oder des Mose. Kapitel 6. Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus lassend, lasst uns fortfahren zum vollen Wuchse und nicht wiederum einen Grund legen, das ist das Wort Katabole, grundlegen, wirklich. Nicht Katastrophe, sondern grundlegen für einen Neubau. Und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen und dem Händeauflegen und der Totenauferstehung und dem äonischen Gericht. Das sind also alles Grundelemente, die wir jetzt lassen sollen und zum vollen Wuchse weiterfahren. So. In welcher Gemeinde auf unserem ganzen Erdenrund sind überhaupt mal diese Grundlagen klar waren? Dürfen wir sagen, zur Beschämung sagen wir das nicht. Wollen uns doch ein wenig sagen lassen, Gott hat so Wunderbares, Gewaltiges bereit für uns, zum vollen Wuchse weiterzufahren. Dann haben wir ja die ernste Rede, dass es unmöglich ist, ja, nach dem Gesetz und unmöglich für Engel und Menschen, einen Menschen, der geschmeckt hat, die Herrlichkeiten der zukünftigen neuen Welt, und wieder abfällt, ne, und wieder abfällt, den wieder in diesem Leben zur Buße zu erneuern. Nicht möglich. Ne. Sehr ernstes Wort haben wir gesehen, aber Vers 9 gibt dann die Lösung. Wir aber sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Rettung verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Wir haben das letzte Mal darauf hingewiesen, Hebräer sind Hebräer. Und ein Hebräer von Hebräern, nicht? Der Saul von Tarsus, war das ein reißender Wolf, ein zäher Bursche. Ein unbarmherziger Geselle, nicht? Ja. Das sind Hebräer von Hebräern. Ja. Denen muss Gott, der Heilige Geist, mit durch Fraktur sprechen. Nicht? Ja. Damit die zusammenzucken, braucht es viel. Nicht? Die Lämmlein in Christo, die brauchen da nicht so viel.